Ihr Lieben, heute soll es thematisch ums Vaterunser gehen. Und ich habe euch den Text zum Mitlesen mitgebracht. Wenn ihr mögt, guckt auf die Leinwand, könnt ihr den Predigtext für heute mitlesen. Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Ihr Lieben, Jesus sagt uns hier, wie wir beten sollen. Es geht um unsere Haltung, aber nicht unbedingt um die äußere. Da ist es egal, ob ich die Hände falte, ob ich die Augen zumache und den Kopf neige, ob ich auf den Knien vor Gott lieg oder die Hände heb. Es geht um die innere Haltung. Es geht darum, warum ich bete und was ich mit meinem Gebet vielleicht auch bezwecken will. Jesus sieht hinter die Fassade, sieht, was da gespielt wird. Heuchler, wörtlich Schauspieler nennt er Menschen, die das Gebet zur Selbstdarstellung missbrauchen. Die haben nur ihr Publikum vor Augen. Die möchten bewundert werden für ihre gewählte Sprache, für ihre zur Schau gestellte Inbrunst, mit der sie beten und immer lauter werden. Die möchten gelobt werden. Und vielleicht können sie damit auch Menschen beeindrucken. Gott jedenfalls beeindruckt es nicht. Und die Plapperer, die mit vielen schönen Worten so rein gar nichts ausdrücken. Meinen die vielleicht, viel hilft viel? Ich glaube, dass beide von Gott viel zu klein denken. Denn Gott ist anders als wir Menschen. Er ist so unendlich viel größer, als wir uns das vorstellen können. Er sieht in das Verborgene. Und deshalb ist es Jesu Rat, in den einzigen verschließbaren Raum, in die Abstellkammer zu gehen, um zu beten, weil es eben nicht auf die Blicke, auf die Gunst oder die Zuneigung der anderen ankommt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und jetzt wollen wir uns die Bitten ein bisschen genauer angucken, denn da wird gleichzeitig auch noch das Wesen des Gebets und das Wesen der Nachfolge deutlich. Fangen wir an mit Vater unser im Himmel. Ist ganz klar. Unser Vaterbild prägt hier unsere Vorstellung von Gott. Wenn wir einen tollen Papa hatten, dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Anrede Vater. Wenn wir jetzt aber einen Papa hatten, der vielleicht nicht das blühendste Vorbild war, dann können wir da Probleme damit haben. Und was heißt es denn, wenn ich einen Papa habe? Ich probiere es mal mit einem Foto zu sagen. Und vielleicht kennt ihr den Mann, der da drauf zu sehen ist. Wer ist denn das? Genau, das ist John F. Kennedy, ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und man sieht ihn hier an seinem Schreibtisch im Oval Office im Weißen Haus sitzen. Und drunter spielt der Sohnemann, der kleine John, völlig unbedarft. Und ich glaube, ich kann ziemlich sicher sagen, dass kein anderer Junge auch nur in die Nähe von diesem Schreibtisch gekommen wäre. Aber der kleine John, der konnte da geradewegs drauf zugehen und da spielen. Und warum? Wegen seiner Beziehung zum Präsidenten. Der hätte zu jedem sagen können, der seine Anwesenheit in Frage gestellt hätte, ja, das mag ja sein, dass er für Sie der Präsident ist, aber das ist mein Papa. Der hatte Zugang und eine Vertrautheit auf einer Ebene, die für andere so nicht möglich war. Das war nicht unbedeutend für den kleinen John, dass er da unter Papas Schreibtisch hat spielen können. Und es ist für uns Christen auch überhaupt keine Kleinigkeit, Gott Vater zu nennen. Das ist ein absolutes Vorrecht. Und wir haben schon oft gehört, das Vater, das Jesus hier benutzt, das Abba, das kommt dem Papa bei uns im Deutschen am nächsten. Und da kommt eine unglaubliche Vertrautheit zum Ausdruck und eine Beziehung, die so viel tiefer ist als normale Bekannte. Und Beziehung wird übrigens auch in dem kleinen Wörtchen unser deutlich. Denn Glaube war in den frühen Gemeinden nie was Persönliches für jeden Einzelnen, war nie Privatsache. Glaubenserfahrungen wurden immer zusammen gemacht. Ein Körper, viele Gliedmaßen, jeder wird gebraucht. Jesus ist der Kopf. Haben wir auch alles schon gehört. Unser heißt auch hier in dem Fall, wir gehören zusammen. Wir sind eine große Familie. Geh mal weiter. Geheiligt werde dein Name. Gottes Name zu heiligen heißt, Gott zu verehren, heißt, ihn zu loben. Klar, im Gebet, aber auch ganz praktisch in unserem Alltag. Nehme ich mir da täglich Zeit für Gott und das Gespräch mit ihm, gebe ich ihm auch Zeit, mir zu antworten. Für ein Dank sei Gott, wenn eine Sache gut ausgegangen ist. Für ein Bleib bei mir Gott, wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe. Für ein Verlass mich nicht Gott, wenn ich einen Schicksalsschlag aushalten muss. Lebe ich so, dass ich mir meiner Würde bewusst bin, die Gott mir in der Taufe mit seiner Zusage verliehen hat, du bist mein geliebtes Kind. Bemühe ich mich, ehrfürchtig von Gott, meinem Vater zu reden, behandle ich andere mit Liebe und Respekt, weil Gott mich so innig liebt, dass er auch dann nicht von mir lässt, wenn ich mich von ihm abwende. Gottes Heiligkeit weigert sich, unsere Unheiligkeit zu ignorieren. Wir wissen das, wir sind alle nicht perfekt, das wird uns tagtäglich schmerzlich bewusst. Aber das, was wir hier über Gott aussagen, geheiligt werde dein Name, das ist genau das, was sich Gott für uns wünscht. Und deshalb können wir mit unserer jetzigen Situation eigentlich nie zufrieden sein. Gott will mehr für uns, so viel mehr. Römer 12,2 dazu. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Dein Reich komme. Seit 2000 Jahren warten wir Christen nun auf den Tag, an dem das Reich Gottes für alle Welt sichtbar wird. Mit Jesus hat Gottes Reich auf dieser Welt schon begonnen. Da herrscht Gerechtigkeit für alle, aber vor allem auch Gnade. Jesus hat vorgelebt, wie das aussehen soll. Und wir alle sind dazu berufen, an diesem Reich mitzubauen. Und klar, Gott bräuchte uns da nicht dazu. Der könnte es viel besser ohne uns schaffen. Aber wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass der Himmel auf Erden Wirklichkeit bei uns wird. Wir warten ja auf den neuen Himmel und die neue Erde. Aber wir dürfen das auch jetzt schon umsetzen, wo es in unseren begrenzten Möglichkeiten eben machbar ist. Und auch hier wieder ganz großes Vorrecht der Kindschaft Gottes. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Weg von mein Wille zu dein Wille, das ist kein Sonntagsspaziergang. Das sehen wir schon allein an dem Gebet Jesu im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Gefangennahme, wo er betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Was ich für mich und mein Leben will, das deckt sich nicht unbedingt immer mit dem, was Gott gut findet. Wir beten so oft inbrünstig darum, dass uns Gott seinen Willen offenbare. Und eigentlich meint man damit doch bloß, dass er uns einen Einblick in unsere Zukunft geben soll und wie wir uns dann entscheiden sollen. Schließlich wollen wir ja auch keine Fehler machen. Und während wir nach einem Hinweis für Gottes Führung suchen, leben wir unser Leben im Schauen, das nenne ich jetzt mal Klarheit, und nicht im Glauben, im Vertrauen. Wenn wir aber beten, dein Wille geschehe, legen wir unseren Wunsch nach Klarheit ab. Wir müssen keine Details über unsere Zukunft wissen. Wir vertrauen sie stattdessen dem Vater an. Wir hängen nicht länger an der falschen Vorstellung, dass, wenn wir über morgen Bescheid wissen, wir heute doch so viel besser meistern können. Das stimmt einfach nicht. Das Gebet hier fordert uns heraus, Gott die Führung zu überlassen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wusstet ihr, dass jeder Deutsche im Schnitt 60 bis 80 Kilogramm Brot im Jahr zu sich nimmt? Und wenn für uns Deutsche das Brot in der heutigen Zeit von so einer großen Wichtigkeit ist, dann frage ich mich, wie wichtig muss es den Menschen damals, zur Zeit Jesu, dann erst gewesen sein? Die konnten ja nicht einfach mal geschwind in den Supermarkt um die Ecke hüpfen und dort zwischen tausenden von Artikeln auswählen, auf was sie jetzt gerade Lust haben. Aber es ist egal, in welchem Zeitalter wir sind. Brot ist und bleibt ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Was meint denn Jesus, wenn er sagt, dass wir Gott um unser tägliches Brot bitten sollen? Unser tägliches Brot steht sinnbildlich für alle täglichen Bedürfnisse der Menschen. Alles Materielle, wie ein Bett zum Schlafen, ein Dach über dem Kopf zu haben, an Auskommen im Einkommen, klar auch Nahrung, Kleidung und so weiter, aber eben auch geistliche Nahrung. Jesus sagt von sich selber: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Grundnahrungsmittel, das ihr täglich braucht. Ohne mich geht er ein, ohne mich verhungert er. Aus eigener Kraft bekommen wir das nicht hin. Und wir verstehen Gottes Wort auch nicht so ohne weiteres. Dazu brauchen wir seinen Geist. Aber es geht hier um die wichtigsten Grundlagen für den Tag. Ein Brot ist ja an sich nichts Spektakuläres. Aber es ist sehr wirksam und es schenkt dir Kraft und Energie für den Tag. Und genauso kann auch dein geistliches Brot am Morgen sein. Einfach, aber dafür wirksam. Und wenn wir mal ehrlich zu uns sind, dann müssen wir gar nicht so arg weit fahren, um Menschen zu sehen, die Mangel an diesen wichtigen Dingen des täglichen Lebens leiden. Sprich, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es uns so gut geht. Es verdeutlicht aber auch, dass Gott ein offenes Ohr für unsere menschlichen Probleme und für unsere Nöte hat. Wir dürfen mit wirklich allen unseren Anliegen zu Gott kommen. Aber auch an der Stelle überlesen wir schnell dieses kleine Wörtchen unser. Auch hier steht nicht: Mein tägliches Brot gib mir heute. Das gesamte Vaterunser ist in der ersten Person Plural geschrieben, also wir, uns, unser und alles, was da dazugehört. Nicht: weil sich das besonders gut zusammen aufsagen lässt, sondern weil Gott möchte, dass wir im Gebet nicht nur an uns selber denken. Er möchte so gerne, dass wir auch füreinander beten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und man könnte das Vaterunser ganz schlicht, man könnte unser tägliches Brot gib uns heute ganz schlicht zusammenfassen in ein eigenes Gebet, nämlich: Herr, vereinfache unsere Wünsche und Erwartungen, hilf uns mit dem, was wir tatsächlich brauchen, damit wir denen helfen können, die heute nicht genug haben. Und das hat auch immer was mit Dankbarkeit zu tun. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir Menschen und ich auch, wir neigen ja schon irgendwie dazu, unsere Schuld nicht zugeben zu wollen. Sie herunterzuspielen. Oh, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Was machst du denn für einen Aufriss? Oder zu verleugnen. Nö. Falsche Adresse. Oder die Schuld einfach gleich jemand ganz anderem direkt in die Schuhe schieben zu wollen. Nee, ich war's nicht, das war der. Aber ich finde es tolle, dass Jesus so eine hohe Meinung von uns hat, dass er uns für schuldfähig hält. Wir haben einen freien Willen bekommen. Wir dürfen uns entscheiden, wie wir wollen. Und wir sind damit nicht Sklaven, die tun müssen, was man ihnen befiehlt. Wir sind nicht Marionetten, wo man irgendwie ein Schnürchen zieht und dann bewegen wir uns dementsprechend. Nein. Aber genau deshalb können wir auch so richtig auf die Schnauze fallen. Wie eben auch in unseren Familien. Da geben die Eltern Regeln vor, an die wir uns dann halten. Ja, oder wie in meinem Fall so oft, eben auch nicht. Und auch darin wird für mich wieder deutlich, wie wichtig wir für Gott sind und wie wertgeschätzt auch. Die Bitte nochmal auf anders. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Natürlich ist das nicht immer so einfach. Natürlich ist es schwierig. Wie soll man auch jemandem verzeihen, der uns so tief verletzt hat, dass wir diese Verletzungen nur mit therapeutischer Hilfe heilen können? Wie soll das gehen? Ich bin der festen Überzeugung, Gott überfordert niemanden. Wir dürfen mit wirklich allem zu ihm kommen, auch mit unserem Unvermögen zu verzeihen. Wir können ihn bitten, uns zu helfen, im Lauf der Zeit wieder versöhnlicher gestimmt zu sein. Und wir können uns sicher sein, dass er uns unsere Sünden vergibt, auch unsere Schwierigkeiten mit dem Versöhnen. Und das ist so eine wichtige Bitte, dass sie Jesus sogar nach dem Amen nochmal im Anschluss an das Gebet wiederholt. Gott möchte, dass wir jedem vergeben, so wie er uns vergeben hat. Wie Gott mir, so ich dir. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, wie? Bitte mal hier jetzt darum, dass uns Gott nicht in Versuchung führen soll. Macht er das denn? Wenn ich meine Bibel aufschlage im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13, dann lese ich doch: Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Und wie passt das jetzt zusammen? Wenn man im griechischen Urtext nachliest, dann steht da ein Wort, das man sowohl mit Versuchung als auch mit Prüfung übersetzen kann. Und ich zitiert die Erklärung jetzt mal aus der Elberfelder Studienbibel. Da heißt: Die Bedeutung hängt von demjenigen ab, der versucht. Kommt Peirasmos, dieses griechische Wort. Kommt es von Gott? So ist es eine Prüfung für denjenigen, dem sie auferlegt ist, und niemals ein Stolperstein, damit der Geprüfte fallen soll. Kommt es dagegen vom Satan, vom Bösen, soll der Mensch dadurch zu Fall gebracht werden. Prüfungen machen uns stärker. Die lassen unseren Glauben wachsen. Und wenn wir dann beten und führe uns nicht durch Prüfungen, dann wollen wir doch eigentlich nicht wachsen. Dann sind wir doch mit dem Ist-Zustand völlig zufrieden, wollen nichts verändern und schwimmen lustig munter weiter in unserer eigenen Suppe rum. Wenn uns Gott aber herausfordert, ist es immer eine Chance für uns zu wachsen. Im Glauben eine Chance, über uns selber hinauszuwachsen, dass Vertrauen in uns selbst und in Gott größer werden kann. Und es ist eine Chance, Neues kennenzulernen und auszuprobieren. Klar, ich finde Prüfungen im Allgemeinen und im Speziellen immer doof. Vor allem dann, wenn ich kurz davor stehe oder mittendrin bin. Wenn sie aber dann endlich rum sind und ich sie einigermaßen gut und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie überstanden habe, dann bin ich dankbar und dann bin ich ziemlich stolz drauf, dass ich es dadurch geschafft habe und auf meine Leistung. Ich bin zum Beispiel stolz auf meinen Studienabschluss. Doppelbachelor in 2 Fächern in Religionspädagogik und sozialer Arbeit. Und bis ich den in der Tasche hatte, da musste ich ja unheimlich viele Prüfungen über mich ergehen lassen. Aber jetzt bin ich Diakonin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und ich finde, ich habe den besten Job der Welt. Und damit hat sich das alles für mich doch schon gelohnt. Oscar Wilde hat mal gesagt, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Und damit hat er recht. Formen von Versuchungen, das gibt's viele, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, da weiß jeder wahrscheinlich selber ziemlich genau, was ihn schwach werden lässt. Für uns ist aber viel wichtiger, wie wir dann damit umgehen. Und da finde ich den Satz von Corrie ten Boom so genial. Wenn die Versuchung an die Tür klopft, bitte ich Jesus an die Tür zu gehen. Das ist der sicherste Weg, sie loszuwerden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieser Lobpreis am Ende, der nimmt die 3 ersten Bitten des Vaterunsers nochmal auf und stellt sie in Beziehung zueinander. Anders als die reinen Bitten bekennt nun aber dieser Lobpreis gläubig und dankbar, dass sich das Reich Gottes schon unaufhaltsam ausbreitet, dass der Name Gottes schon auf der ganzen Erde geheiligt wird und auch sein Wille schon überall geschieht. Dieser Abschluss des Vaterunsers ist Ermunterung, ist Trost und ist Verheißung. Das Reich Gottes, das kommt in Herrlichkeit. Wer sich im Leben, im Leid und Tod zu Christus und seinem Reich bekennt, der erlebt die Auferstehung und das ewige Leben in Herrlichkeit. Das Vaterunser bittet und bekennt. Es fordert zur Nachfolge des kreuztragenden Jesus auf und es verheißt die Herrlichkeit mit Christus im Himmel. Es stellt die leidvolle Gegenwart vor Augen und verheißt den Sieg der Vollendung. Es fordert zum Einsatz auf und verspricht, dass alles schon erfüllt ist. Es schickt uns in den Kampf und es lässt uns gleichzeitig den Sieg erfahren. Das Vaterunser ist ein Kompendium, ist ein Nachschlagewerk, ein Handbuch des ganzen Evangeliums. Das nimmt den Betenden in die Nachfolge Jesu hinein und bringt die Menschen dem Reich Gottes näher, das schon unter uns ist und einst in Herrlichkeit offenbart werden wird. Und heute an diesem Sonntag werden wir wieder an unsere Kernaufgabe als Christen erinnert. Eines Christen Handwerk ist das Beten, so sagt es der Luther. Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Beten ersetzt aber nicht das Tun. Hände, die beten, die können flink und fähig zum Handeln sein. Jochen Klepper macht uns mit einer seiner Liedstrophen Mut dazu. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Also, packen wir's an. Amen.